NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Das Thema heute in Ihrer Redezeit: Machtwechsel in München. Was ist von der CSU jetzt zu erwarten? Die Telefonnummer zum Mitreden, zum Mitdiskutieren, zum Fragenstellen ist die 08000 441777. Diese Nummer können Sie wie immer kostenlos nutzen. Ein zähes Ringen im Süden der Republik scheint seit gestern beendet. Die CSU, die sich gefühlt lange, naja, sagen wir es ruhig mal, zum Horst machte, indem sie vorhaltlos ihrem sprunghaften Vorsitzenden folgte, wird sich 2018 personell neu aufstellen. Zumindest so ein bisschen. Markus Söder soll neuer Ministerpräsident werden. Horst Seehofer bleibt wohl CSU-Chef und wird möglicherweise als Minister nach Berlin wechseln. Soweit so absehbar. Was bedeutet das aber nun für das politische Gefüge in Deutschland? Wir fragen: Der Machtwechsel in München. Was ist von der CSU jetzt zu erwarten?
Also ich finde das schon mal gut, dass die CSU sich ein bisschen verjüngt. Aber ich glaube nicht, dass sich da viel ändern wird. Weil die CSU ist die CSU. Und ich glaube irgendwie, die werden schon an vielen Dingen festhalten, die sie christlich meinen, aber die meiner Meinung nach nicht christlich sind.
Da ist ein bisschen Druck aus dem Kessel. Diese unklare Situation zwischen den einzelnen Aspiranten auf die Führung, die ist ja wohl ein bisschen geklärter jetzt. Nur bundespolitisch gesehen, meine ich, machen die sich ein bisschen breit, finde ich. Die sind ein bisschen zu vorlaut in manchen Dingen.
Die machen sich da gegenseitig schlecht, wie sie mit ihren Frauen zurechtkommen. Fand das einfach charakterlich traurig oder schwach.
Also da müsste hier schon ein bisschen mehr passieren, damit sich wirklich mal was ändert. Nur einfach so ein Minimal-Machtwechsel, was bedeutet das denn schon? Marionettenaustausch, mehr nicht.
Da hätte ich mir tatsächlich auch den Herrmann gewünscht. Ich glaube, dass der etwas moderater gewesen wäre als Herr Söder. Ich finde, er hat so ein bisschen was von so einem Pitbull. Ich kann mir schon vorstellen, er verbeißt sich wieder in das ein oder andere und wird darum kämpfen. Und ich weiß nicht, ob das so für die Bundesrepublik Deutschland manchmal so günstig ist. Und da sehe ich im wahrsten Sinne des Wortes schwarz.
Auweia. Machtwechsel in München. Was ist von der neuen CSU zu erwarten? Das waren erste Blicke aus dem Norden auf den Süden, auf die CSU. Gesammelt von Thomas Sambol. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, vielleicht haben Sie ja auch eine ganz persönliche Meinung zur CSU. Warum fragen wir uns manchmal, hat die CSU eigentlich bundespolitisch so viel Einfluss? Vielleicht haben Sie aber auch wirklich eigene Beobachtungen gemacht in den letzten Wahlen, bei den letzten Wahlen. Vielleicht sagen Sie aber auch, warum gibt es sie eigentlich nicht bundesweit? Alles das wollen wir mit Ihnen diskutieren. 08000 441777. Es geht heute um die CSU nach dem Machtwechsel in München. Was wird sich möglicherweise ändern, was bleibt. Alles das wollen wir mit Ihnen heute diskutieren, sozusagen von Norden nach Süden. Nikolaus Neumeier ist Kollege vom Bayerischen Rundfunk und Redaktionsleiter Landespolitik im Hörfunk. Guten Abend, Herr Neumeier.
Guten Abend.
Können Sie uns eigentlich erstmal erklären, warum die CSU diese vorherrschende Rolle in Bayern so lange gespielt hat und mittlerweile ja auch bundespolitisch immer heftiger auftritt? Im Grunde ja seit Strauß, muss man sagen, sind sie bundespolitisch immer präsent gewesen. Wie ist das zu erklären, aus Bayern heraus diese Dominanz auch bundespolitisch so ein bisschen zu entwickeln?
Die CSU hat eine Sonderstellung in der deutschen Parteienlandschaft. Sie ist sozusagen die Partei für ein Land, auch wenn es hier natürlich andere Parteien auch noch gibt und Wähler, die andere Parteien wählen, hat es die CSU doch verstanden, die Gleichung herzustellen, die CSU ist gleich Bayern. Und ich glaube, das lässt sich eigentlich nur historisch erklären. Würde man heute die CSU gründen, hätte sie sicher nicht diesen Einfluss und diese Sonderstellung auch auf der Bundesebene wie jetzt. Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass es eine Homogenität in Bayern gibt. Das heißt, das Land und die Partei sind deckungsgleich und das hängt auch ein bisschen mit der Historie zusammen, mit diesem Selbstwertgefühl, dass viele, die nach Bayern kommen, oft feststellen, manche finden es toll, andere finden es dann ein bisschen auftrumpfend, wenn man so sagt, wir sind wir oder im Dialekt, wir sind wir. Und das bedeutet natürlich schon, dass man sich hier sehr stark mit dem Land auch identifiziert, auch wenn es in Bayern seit jeher immer auch andere Strömungen wie die CSU-Strömungen gab und die absoluten Mehrheiten der CSU trotzdem immer gezeigt haben, dass es natürlich noch ganz viele andere Stimmungen auch gibt. Aber ich glaube, das hängt eben damit zusammen, mit einem Gefühl, das passt zusammen und das reicht vielleicht zurück, ich bin kein Historiker, aber ich vermute das jetzt mal, zurück bis hin zu einer napoleonischen Politik, die das Königreich Bayern gegründet hat und sozusagen damit auch dann der Rahmen abgesteckt wurde, in dem sich auch eine CSU entfalten konnte.
Die CSU also auf historischen Wegen. Nun ist ja diese Mehrheit, von der Sie gerade gesprochen haben, beim letzten Mal, zumindest jetzt, was die Bundestagswahl angeht, ein Stück weit flöten gegangen. Es gibt da erste Sorgen in der politischen Szene, also zumindest aus Sicht der CSU in München. Professor Werner Weidenfeld ist Direktor am Zentrum für angewandte Politikforschung an der Uni München. Muss sich die CSU tatsächlich ernsthaft Sorgen machen, aus Ihrer Sicht beim nächsten Mal nicht wieder als Erster durch das Ziel zu kommen und möglicherweise dann auch tatsächlich diese meistens ja vorhandene absolute Mehrheit zu verlieren?
Also als Erster werden sie höchstwahrscheinlich durchs Ziel kommen, aber die absolute Mehrheit werden sie höchstwahrscheinlich nicht gewinnen. Diese Zeiten sind relativ klar vorbei. Das bröselt bei der CSU ziemlich ab und das kann man auch nachvollziehen, weil auch die anderen Parteien ja da Probleme haben. Woran liegt's? Die Parteien und auch die CSU bietet keine Zukunftsstrategie. Sie bietet kein Zukunftsbild. Und das ist für viele Menschen einfach zu wenig. Die sind dann frustriert, die bleiben dann bei der Wahl häufig zu Hause. Dann, wenn da eine populistische Protestpartei sich anbietet, da können wir unsere Frustration andocken und dann machen sie die stark. Dann kommt jetzt noch verschärft hinzu, dass die CSU ein Bild der Zerrissenheit, der Zerstrittenheit geboten hat, in der harmloseren Form seit Jahren. Also der Kampf Seehofer-Söder zieht sich ja über Jahre hin. In der verschärften Form der wechselseitigen Zermürbung der beiden, jetzt seit einiger Zeit, und das vergisst der Wähler doch nicht einfach über Nacht, dadurch, dass sie jetzt ausrufen, also jetzt kämpfen wir zusammen, Hand in Hand, damit vergisst doch der Wähler nicht, was sie jetzt jahrelang erlebt haben. Und ich darf Sie mal auf eins aufmerksam machen. Kurz danach, nachdem die große Versöhnung stattgefunden hat, und jetzt ist es also alles geregelt, wird Seehofer gefragt, was denn Söder als Ministerpräsident qualifiziert. Der hätte jetzt eine große Laudatio halten können. Was hat er gemacht? Ein Satz. Sie haben seine Arbeit doch selbst verfolgt. Und hat anschließend dem Söder den Rat gegeben, er soll authentisch auftreten. Das sind ja schon wieder so kleine Piekser unter die Haut.
Professor Dr. Christine Landfried ist Politikwissenschaftlerin und Dozentin an der Hertie School of Governance in Berlin. Auch Ihnen guten Abend, Frau Professor Landfried.
Guten Abend.
Kurze Frage natürlich auch an Sie. Das, was Herr Professor Weidenfeld, Ihr Kollege, gerade angesprochen hat, dieser Handschlag, der da gestern stattfand. Nun wissen wir alle von Markus Söder, der verkleidet sich gerne im Karneval. Zurzeit ist ja gerade wieder Karnevalszeit oder so. Würden Sie ihm eine Rolle als Brutus zudenken in dieser Zeit? Könnte man sagen, er ist jemand, der tatsächlich gewartet hat, bis es soweit war. Und dann hat er den einstmals mächtigen Horst Seehofer dann zumindest politisch erlegt?
Naja, er hat es ja ziemlich offen betrieben, muss man sagen. Das war ja nicht mal so sehr aus dem Hinterhalt, sondern er hat es offen betrieben. Und ich würde Herrn Weidenfeld absolut zustimmen. Also wenn man sich dann einmal vor den Kameras hier nun die Hand gibt und so vor Show auf Gemeinsamkeit macht, das glaubt ja erstmal niemand. Also das muss sich ja im Alltag bewähren. Das sind ja auch inhaltliche große Gegensätze zwischen Herrn Söder und zwischen Herrn Seehofer. Und ich denke, das wird sich nicht so einfach für die Wählerinnen und Wähler, die werden nicht einfach sagen, ach, jetzt ist wieder die Einheit hergestellt. Also das wird sicher noch eine ganze Weile dauern und man muss ja auch erst sehen, ob dieser Frieden jetzt irgendwo anhält, und ich würde das auch bezweifeln.
Es gab ja gestern tatsächlich diesen Handschlag, der sah ein bisschen komisch aus, Nikolaus Neumeier. Sie haben das sicherlich ja natürlich auch verfolgt als Redaktionsleiter Landespolitik im Bayerischen Rundfunk, Hörfunk. Da stand der Seehofer vor dem Tisch, hinter dem Tisch, und der Vorstand, der Söder, der kam auf ihn zu, und der Seehofer, der saß noch, und dann gaben sie sich irgendwie so mehr zwanghaft die Hand, aber waren durch den Tisch auch noch getrennt. Also eine richtige Versöhnungsgeste sieht sicherlich anders aus. Und dann gab es ja auch noch ein paar Statements von Seehofer, bei denen man das erste Mal so das Gefühl hatte, als außenstehender Beobachter, der hat wirklich mal so ein Stück weit weniger gelächelt ja auch. Es war ja manchmal auch so ein bisschen linkisches Lächeln von ihm in den letzten Jahren, bei dem man immer so das Gefühl hat, vielleicht ist das auch Verlegenheitslächeln. Also er war ja wirklich gestern angefasst und sehr konzentriert. Hat sich da tatsächlich was verschoben? Ist der Seehofer so ein bisschen ja entdynamisiert mittlerweile durch diese Geschichte mit Söder?
Ich denke schon. Also ich fand die Pressekonferenz auch einzigartig, in Anführungszeichen, weil diese Witzchen, die er ja ständig auch gemacht hat, fast komplett fehlten, weil es eine große Ernsthaftigkeit gab, weil es auch reflektiert war. Also dieser eine Satz, wir reden ja gerade darüber, können die beiden wirklich oder reicht denn dieser Handschlag? Da sagte ja Seehofer auch, ja, er wisse das auch, das muss jetzt mit Taten gefüllt werden. Also ich glaube, er hat zunächst einmal eine Niederlage erlitten. Er wollte ja Söder verhindern und hat gestern noch versucht, es so hinzustellen, wie wenn es natürlich immer schon auch der große Plan von ihm gewesen wäre, eine Lösung zu haben, die mit Markus Söder gestaltet wird. Das stimmt ja nicht. Also er wollte eine Lösung ohne Markus Söder. Seehofer hat sicher ja auch Fehler gemacht in der Vergangenheit. Vielleicht kommt das alles, kulminiert das alles. Er hat es auch versäumt, finde ich, Nachfolger aufzubauen, eine Gruppe von Nachfolgern oder von potenziellen Nachfolgern aufzubauen, die dann auch bereitstünden. Und jetzt war eben genau diese Situation, dass wirklich der einzige Starke weit und breit letztlich nur Markus Söder war.
Professor Werner Weinfeld, ist denn Horst Seehofer jetzt überhaupt noch der starke Vorsitzende, wenn er nach Berlin geht und da verhandelt als CSU-Vorsitzender? Oder ist er nicht jemand, der im Grunde noch davon lebt, dass es einen Burgfrieden bis zur nächsten Landtagswahl gibt? Geht die gut aus? Markus Söder dann der neue Ministerpräsident, dann könnte es ihn ja auch hinwegfegen, weil dann andere sagen, nun gut, brauchen wir ihn doch nicht mehr. Also hat er eigentlich in Berlin wirklich noch eine Bedeutung oder muss er jetzt im Grunde auf die Gnade von Angela Merkel hoffen, dass die ihm da auch noch ein Ministeramt anbietet und er dann noch so ein bisschen mitverhandeln darf, möglicherweise auch getrieben von Markus Söder, der da vielleicht die ein oder andere politische Idee hat, die Seehofer bisher nicht vertreten wollte.
Ja, das, was Sie sagen, klingt ja ganz gut. Aber
danke.
Ich muss Sie auch mal loben.
Ja. Nicht jetzt schon, wir sind ja gerade am Anfang
aber,
der Sendung.
Aber im Grunde genommen ist es natürlich so, der Seehofer übernimmt eine klassische Rolle, die man von einem CSU-Vorsitzenden erwartet, dass er auf Bundesebene stark auftritt und bayerische Interessen und CSU-Interessen dort kraftvoll vertritt. Das hat er im Prinzip in den letzten Monaten bei diesen Koalitionssondierungen gemacht und das hat seine Stellung nicht geschwächt. Das, was seine Stellung insgesamt geschwächt hat, schlechte Wahlergebnisse, Niedergang der Umfragedaten und diese ewige Streitereien, das hat geschwächt. Seine Aufgabe, was er in Berlin erledigen soll, das ist natürlich nicht so schwach. Und insofern gehe ich auch davon aus, dass er keine irrelevante Rolle in Berlin spielen wird bei den nächsten Koalitionsversuchen. Und da wird er dann von seiner Partei auch unterstützt. Sie müssen im Auge behalten, es gibt ja durchaus eine relevante Zahl von Parteimitgliedern, Parteidelegierten, die den Seehofer da sehen wollen. Und manch einer traut ihm bundespolitisch natürlich im Hintergrund seiner größeren Erfahrung auch durchaus im Moment noch mehr zu als Söder auf bundespolitischer Ebene. Also sollen die doch mit dieser Arbeitsteilung zurechtkommen. Und das wird die Führung auch versuchen. Und da wird Seehofer sich immer wieder neue Parteivorstandsvoten einwerben und damit in Berlin auftreten. Dann wird er, wenn es zur Koalitionsbildung kommt, ein starkes Ministeramt in Berlin übernehmen und damit in der Tradition von manch einem Vorgänger stehen.
Mhm. Frau Sanders-Spritz, Sie wollten was ergänzen.
Also ich denke, man muss trotzdem sehen, auch wenn er jetzt eine wichtige Rolle spielt, Horst Seehofer vielleicht in Berlin, dass er natürlich weniger Macht hat als vorher. Und natürlich haben wir jetzt bei der Koalitionsbildung, egal was am Ende für eine Regierung dabei, was wir für eine Regierung haben, haben wir Verhandlungspartner, die alle geschwächt sind. Also wir haben eine Bundeskanzlerin, die letztlich geschwächt ist nach der Wahl. Wir haben einen SPD-Vorsitzenden, der in vieler Hinsicht geschwächt ist, wenn er jetzt in diese Verhandlungen geht, wenn es jetzt eine große Koalitionsverhandlung geben sollte. Und natürlich hat auch Herr Seehofer jetzt nur noch sozusagen eine Position. Er ist also praktisch der Vorsitzende, der CSU-Chef, aber er ist nicht mehr der Kandidat für den Ministerpräsidenten. Mhm. Und ich finde schon, dass ihn das schwächt. Und das wird insgesamt für die gesamten Verhandlungen auch eine Rolle spielen.
Wir müssen ja auch mal die Frage nach diesen Generationswechseln stellen. Die SPD wollte sich eigentlich in der Opposition regenerieren. Bei der CDU hat es noch keinen Wechsel gegeben, weil auch da offensichtlich ja niemand bereit ist, sozusagen jetzt mal nach vorne zu treten. Möglicherweise ist es ja auch gerade die Situation, die das erzwingt, dass man sagt, wir stellen uns noch einmal hinter Angela Merkel, die ohne Frage mit dem Wahlergebnis nicht zufrieden sein kann. Kann man denn sagen, dass die CSU es vielleicht wieder allen vorgemacht hat? Denn da ist ja zumindest jetzt mal ein zwar politikerfahrener Ministerpräsident in Sicht, aber ein jüngerer, der zwar nicht unbedingt beliebt ist. Ich habe hier auch noch Mails bekommen, die will ich einfach mal zitieren. Also hier ist zum Beispiel eine gekommen von Herrn oder Frau Kramer. Sollte Söder bei der nächsten Landtagswahl die absolute Mehrheit klar verfehlen, ist er weg. Dank der üppigen Pension wird er weich fallen, bla bla. Söder sind christliche Werte fremd, steht hier und lästig, sondern ein scheinheiliges Feigenblatt. Er ist auch nicht durch soziale Taten aufgefallen, sondern durch das Zuschanzen von Geldern für Umgehungsstraßen und Ähnlichem. Das schreibt Herr oder Frau Kramer aus Niedersachsen. Das ist doch mal ein sehr deutliches Wort. Und Heribert Prantl hat in der Süddeutschen Zeitung kommentiert, er hält Söder für rücksichtslos und skrupellos. Er habe sich im Machtkampf um die CSU-Spitzenkandidatur durchgesetzt, aber ihm fehle jegliches inhaltliches Profil, die Gabe der Versöhnung und die Kraft, die CSU wieder aufzurichten. Also wenn man so einen Nachwuchs hat, ist das dann eigentlich ein schwarzes Kind, was man da rumschleppt? Oder was ist das, ein schwarzer Peter?
Man muss gar nicht so weit gehen, dass man jetzt über die charakterlichen Schwächen oder Stärken von Herrn Söder diskutiert, sondern man kann ja auch sehen, wie konservativ er ist. Auch innerhalb der CSU vertritt er ja konservative Positionen. Und was die Jugend ist ja nur auch nicht alles. Also es gibt ja auch junge Leute, die geistig sehr alt sind. Da würde ich mal sagen, also wenn man sich jetzt sagt, den Parteien allen fehlt heute im Grunde ein wirkliches, gerade auch der CSU, aber auch in den anderen Parteien ist es schwierig zu sagen, was ist eigentlich unsere Zukunftsvorstellung, dann ist Herr Söder, finde ich, nun nicht so die Wahl, dass man sagt, also da liegt jetzt die Zukunft. Dafür sind seine Positionen zu wichtigen Themen, ob das jetzt bei der Migration ist, ob das jetzt bei Europa ist, einfach zu konservativ.
Hm. Unser Thema heute. Ja, bitte, wer wollte noch was ergänzen? Herr Neumeier, glaube ich.
Nikolaus Neumeier hier. Das würde ich auch so sagen. Die CSU hat doch insgesamt, und da hat Markus Söder ja schon lange mitgestaltet, ja auch zum Beispiel den Trend nicht aufgegriffen, sich in den Großstädten zu etablieren. Die CSU ist bis heute keine Partei, die in den Großstädten groß punkten kann. Und gerade in der Flüchtlingspolitik hat man ja erlebt, dass eher Horst Seehofer derjenige war, der auch zum Beispiel Richtung kirchliches Lager ein bisschen auf die Bremse getreten ist. Markus Söder wäre derjenige gewesen, der sofort losmarschiert wäre mit einer Bevölkerungsabstimmung, wie viele Flüchtlinge sollten wir ins Land lassen. Also der ist, ich würde eher sagen, er ist zwar jung, ja, oder jünger, und deswegen gibt es natürlich einen Generationenwechsel, und viele Jüngere erwarten sich natürlich auch den entsprechenden Aufstieg, werden sicher auch enttäuscht werden, denn so viele Kabinettsposten gibt es ja gar nicht, wie Söder schon mal versprochen hat. Ich denke, dass sich Söder ein bisschen orientiert an Sebastian Kurz in Österreich, der Erfolg hatte beim Wahlkampf mit einem sehr zugespitzten, sehr populistischen Wahlkampf ja auch.
Peter Gorni übrigens aus Kiel hat uns geschrieben per Mail, was ist von der neuen CSU zu erwarten? Das ist ein Altherrenverein, bei dem der Jüngste gerade in Rente geht. Das ist auch eine Beobachtung, die in dieselbe Richtung geht, dass also Erneuerung offensichtlich selbst in der CSU jetzt noch nicht erfolgt ist, auch wenn es jetzt einen neuen Ministerpräsidenten gibt. Wir wollen mit Ihnen aber diskutieren. Machtwechsel in München. Was ist von der neuen CSU zu erwarten? Welche bundespolitischen Auswirkungen wird dieser Wechsel haben? Denn auch wenn wir hier im Norden sitzen und sagen, naja, was haben wir mit der CSU zu tun? Da ist ja zunächst mal nur ein neuer Ministerpräsident in Aussicht gestellt. Es wird natürlich auch Verschiebungen geben in Berlin, und das betrifft uns dann letztlich alle. Vielleicht haben Sie aber auch eigene Erfahrungen gemacht. Es gibt ja auch im Norden Menschen, die sagen, ja, ich würde eigentlich gerne die CSU wählen, geht aber leider nicht. Vielleicht können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, ob es nicht vielleicht mittelfristig sogar doch mal sinnvoll wäre, die CSU bundespolitisch aufzustellen, auch aus Sicht gerade der Union, der sogenannten. Wir wollen das mit Ihnen diskutieren. 08000 44 1777 ist die kostenlose Servicetelefonnummer, die Sie gerne anrufen können. 08000 44 1777. Ihre Meinung zur CSU, nicht nur zu der CSU, die sich in München jetzt neu sortiert hat und neu aufgestellt hat, sondern vor allen Dingen auch zu der CSU, die sich bundespolitisch einmischen wird und eingemischt hat. Alles das über 08000 441777. Nadine Kleinen aus Recklinghausen ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Es ist ja, wie gesagt, dass ja in Bayern jetzt diese Machtverteilung neu sortiert ist, dass der Seehofer das Amt als Finanzminister aufgibt, möchte aber Parteichef bleiben, obwohl er halt als Verlierer gesehen wird. Die FAZ gibt ihm die Schuld dafür, dass die Merkel ein schlechtes Abschneiden hat. Das finde ich schon mal ganz komisch, weil der eine ist CSU, die andere ist CDU. Das ist dann der Grund, weil sie sich mit ihm gestritten hat ständig. Also ich finde es aber nicht, dass das alleine die Schuld war, definitiv. Das schlechte Abschneiden von Frau Merkel, und das will sie jetzt nicht angreifen oder so, aber ich glaube auch, dass das Problem ist, dass sie andauernd überfordert war. Sie sagt immer, wir schaffen das, wir können das schaffen, wir kriegen das schon hin. Ja, was denn?
Hm.
Ja, und das hat sich ja auch so auf die Bundestagswahl extrem niedergeschlagen, dass die CDU ja ganz schön gefallen ist. Und das ist eben halt, dass die Bevölkerung, und das ist auch der Nachteil, dass die AfD so gute Stimmen bekommen hat, aber die Bevölkerung ist enttäuscht, weil Frau Merkel eben halt Fehler gemacht hat. Und ich glaube, dass sich das auch ein bisschen auch auf die CSU, also auf die Wahrnehmung der Wähler, auch gegenüber der CSU niederschlagen könne. Ich vermute mal, dass das daher, da das ja so eine Schwesterparteien sind, dass sie da wohl so einen Knick wohl dadurch bekommen haben könnten.
Also Sie meinen, im Grunde ist die CSU letztlich CDU geschädigt?
Ja, so meine ich das. Ja, klingt jetzt hart, aber ja, So kann man es nennen.
Okay, ja, schönen Dank, Nadine Kleinen aus Recklinghausen. Die Rolle der CSU bundespolitisch, wir haben schon einiges besprochen. Ich würde ganz gerne noch mal von Professor Werner Weidenfeld, dem Direktor am Zentrum für angewandte Politikforschung in München, an der Uni München, hören. Wir haben ja immer mal die Fälle gehabt, dass tatsächlich die CSU sich als eigenständige Partei etablieren wollte, bundesweit etablieren wollte. Diese Sachen sind in den letzten Jahren immer mal wieder aufgeploppt, kann man sagen. Glauben Sie denn, dass möglicherweise jetzt unter einem Markus Söder in dieser Kombination mit einem Horst Seehofer, der ja durchaus noch eine Rolle spielt, wie wir gerade gesagt haben, zumindest einen bestimmten Zeitraum noch, dass es da vielleicht doch nochmal neue Gedankengänge geben könnte, auch im Sinne der Union, die sich damit ja ein Stück weit konservativ nach rechts, aber auch konservativ in der Mitte positionieren könnte?
Nein, davon gehe ich nicht aus. Also einen gewissen Restbestand an politischer Rationalität im Blick auf die Interessenlagen der Parteien haben natürlich diese Parteiführungen. Und sie wissen ganz genau, und das war ja auch der Auslöser, den Beschluss von 1976 aus Wilbert-Kreuth wieder zu revidieren. Selbst der starke Franz Josef Strauß hat zurückgezuckt, wenn klar wird, dass dann nicht nur die CSU bundesweit antritt, sondern auch die CDU bundesweit antritt, also auch in Bayern. Und das wird der blutigste Kampf in der Parteiengeschichte, den wir jemals erlebt haben. Dann sind ja die Kämpfe zwischen Söder und Seehofer alles harmlose Kinderspiele, was dort dann in jeder Ortschaft vor sich geht. Und das würde beide Parteien sehr stark beschädigen. Und deshalb hat man immer mal wieder zwar dran gedacht, aber ist, bevor es ernst wurde, zurückgezuckt. Und das wird jetzt auch der Fall sein.
Sehen Sie das genauso, Professor Christine Landfried? Man könnte doch als Union sagen, okay, wir decken sozusagen den konservativen Bereich ab, indem wir uns einmal in der Mitte konservativ positionieren und mit einer bundesweit agierenden CSU am rechten Rand bundesweit etablieren und damit vielleicht auch der AfD, vor allem den rechtsextremen Strömungen in der AfD, so ein bisschen dann die Luft abkramen.
Also das sehe ich, ich sehe das schon wie Herr Weidenfeld. Also wenn jetzt diese beiden Parteien gegeneinander antreten, CDU, CSU, werden beide erstmal verlieren. Denn ich meine, so viel, sie versuchen ja immer im Grunde die Mitte zu besetzen. Also alle Parteien wollen ja in die Mitte. Und so viel Mitte gibt es ja gar nicht, wie alle wollen.
Aber die CSU nicht.
Ja, aber die CSU, jetzt das Problem wird sein, schon innerhalb der Koalition, wenn jetzt die CSU, sagen wir mal, wir haben es ja gesehen, sie brauchten ja nach der Wahl, mussten sie sich ja erst mal verständigen, bevor sie überhaupt in die Sondierungsgespräche für Jamaika gegangen sind. Das heißt, diese beiden Schwesterparteien mussten sich erst mal zusammenfinden. Und das denke ich, die werden jetzt natürlich noch mehr versuchen, dass sie nicht auseinanderdriften, denn die CDU, die ist ja die ganze Zeit ein bisschen in Richtung eher liberaler gegangen. Die CSU hat immer zurückgepfiffen. Mhm. Ich denke, wenn das jetzt auf Bundesebene ausgetragen wird, da kann es nur Verlierer geben. Also das ist ist keine Win-Win-Situation, wenn man plötzlich jetzt in Bayern die CDU wählen könnte.
Niklas Neumeier, ist aus Ihrer Sicht die CSU, was bundespolitische Ambitionen angeht, zurzeit gar nicht interessiert? Sind die wirklich mit sich selber beschäftigt und sagen, wir müssen erstmal jetzt in Bayern wieder klarkommen und dann können wir mal über weitere Ideen nachdenken?
Ich würde auch sagen, auch wenn Sie hier alles geordnet hätten, würden Sie nicht über eine Ausweitung nachdenken. Mhm. Es gibt sicher ein paar Stammtischtöne, die sagen, jetzt zeigen wir es denen mal von der CDU, weil wir sind die klare Kante-Partei. Und es gibt immer natürlich auch eine gewisse Abneigung gegenüber der CDU, der man ja vorhält, die wäre gar nicht mehr so programmatisch wie die CSU etc. Aber alle wissen doch, was das genau das eintreten würde, was wir hier gerade besprechen. Dass die CSU dann auch großen Schaden nehmen würde. Und die Diskussionen, die es gegeben hat im Streit um die Flüchtlingspolitik, da kamen ja solche Ideen auf, sollte das die CSU nicht eher machen, dann haben ja die Vernünftigen sehr schnell ja dann doch wieder auch den Finger gehoben und gesagt, wenn wir das machen, dann werden wir alle Schaden nehmen, dann werden die Umfragewerte noch weiter in den Keller gehen. Also das ist jedem bewusst und da gibt es ein paar Träume, aber das ist sicher nicht Ziel der CSU.
Wir blicken heute in der Redezeit aus dem Norden auf den Süden und fragen, was ist von der neuen CSU zu erwarten? Sie haben das mitbekommen, Markus Söder soll neuer Ministerpräsident werden und Horst Seehofer, der bisherige Ministerpräsident und Parteichef, wird als Parteichef nach Berlin gehen und auf alle Fälle erstmal an den Koalitionsverhandlungen, die möglicherweise demnächst stattfinden könnten, muss man ja sagen, könnten, ist ja noch keineswegs sicher, teilnehmen. Und es ist da immerhin auch von einem Ministeramt die Rede. Alles das wollen wir mit Ihnen besprechen. Welche Auswirkungen hat das also auf die Bundespolitik, dieser Machtwechsel in München, diese neu aufgestellte oder zumindest teilweise neu aufgestellte CSU? Welchen Einfluss wird Horst Seehofer jetzt in Berlin nehmen können mit Markus Söder, der sich sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch einmischen wird? Wenn Sie eine Meinung zum Thema haben, 0800 441777 ist die kostenlose Servicetelefonnummer, unter der wir gerne Ihre Anrufe entgegennehmen, um mit Ihnen zu diskutieren. Gitta Lübbert aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich eine Meinung zu dem Thema habe, aber ich habe eine Frage zu dem Thema. Und zwar würde es mich interessieren, auf welchem Grund die CSU, die nach meiner Wahrnehmung in der ganzen letzten Zeit in den Sondierungsverhandlungen bei Jamaika und auch jetzt ausschließlich bayerische Themen vertritt, wieso diese Partei einen solch großen Einfluss auf die Bundespolitik hat, wo ich als Norddeutscher ständig das Gefühl habe, dass sie meine Themen überhaupt nicht vertritt, aber bayerische Themen einfach extrem in den Vordergrund geraten dadurch.
Also das kann man relativ leicht beantworten. Die
Bitte.
Stärke der CSU beruht darauf, die Bayernpartei zu sein und gleichzeitig den bayerischen Bürgern zu vermitteln, wir sind doch Spitze und unsere großartige Spitzenerfahrung müssen wir auf Bundesebene vermitteln, damit die auch so gut werden. Und wenn die CSU auf eine Komponente dabei verzichten würde, würde sie auch entsprechend schwächer. Der bayerische Bürger ist dann stolz, dass er eine politische Kraft hat, die über Bayern hinaus dies vermittelt. Schauen Sie sich doch mal die Landesverbände der SPD an. Der Landesverband Bayern ist ganz, ganz schwach. Warum? Weil er natürlich dieses besondere Selbstbewusstsein gar nicht vermitteln kann. Also insofern macht die CSU das in ihrer Interessenlage seit Jahrzehnten richtig, diese Doppelrolle zu spielen. Und das macht ihren Erfolg aus. Und wenn sie nicht jetzt das Bild geprägt hätte mit dieser Zerstrittenheit und den Hahnenkämpfen und all diesen Merkwürdigkeiten, dann wäre dieses Bild genauso, CSU und die will ja ganz Deutschland nach vorne bringen und so weiter. Also wenn sie da irgendwo abbricht, dann wird sie noch schwächer, als sie jetzt geworden ist.
Christine Landfried, diese Worte von Ihrem Kollegen Werner Weidenfeld gerade mal zusammengefasst. Ist das denn überhaupt noch ein realistisches Bild, dass die CSU davon sich selber noch nach außen zeichnen muss, damit sie eben diese Stärke vermittelt? Wir haben ja gerade festgestellt, eigentlich ist da vieles schon in den letzten Monaten und Jahren auch gebröckelt. Kann man die CSU noch in ihrer Rolle überhaupt ernst nehmen?
Ja, schon, denn die CDU hat natürlich auch was davon. Die wirklich konservativen Wählerinnen und Wähler oder Mitglieder, die sind natürlich in dem Moment, wo die CDU ja doch viele sozialdemokratische Positionen übernommen hatte, die sie früher gar nicht hatte. Man muss nur sich mal vorstellen, die Ehe für alle, das waren ja keine Dinge, die Konservative gut fanden. Und die haben dann dadurch, dass die CDU und CSU eine Fraktion bilden und eine Union sind und eine Schwesterparteien, dann können immerhin die CDU sozusagen, kann diese Wähler noch halten oder diese Mitglieder, die eben doch konservativer sind als die CDU. Und ich denke, das Problem ist wirklich, wie lange halten CSU und CDU, wie lange hält das wirklich zusammen? Denn wir haben ja schon gesehen, es gab ja Brüche und dass nach einer Wahl erstmal CDU, CSU verhandeln müssen, wie sie in Gespräche gehen. Also das ist nun wirklich neu. Mhm. Das war ja wirklich erstaunlich für alle und das konnten sie ja auch nicht heimlich machen. Das ging ja durch die Öffentlichkeit. Und ich denke, das ist genau der Punkt. Wie weit driften die eigentlich wirklich auseinander und ist da irgendwo der Punkt, wo dann ja wieder auch die CDU konservativer werden muss? Also wie kommen sie da wirklich zusammen? Denn ich denke, es gibt wirkliche Konflikte zwischen CDU und CSU.
Nun gibt es ja ein sogenanntes linkes Lager bei uns in Deutschland. Ich komme nochmal zurück zu meiner Frage. Ich will damit jetzt hier nicht nerven, aber wir haben ja dieses sogenannte linke Lager, das sich eben noch nicht richtig organisiert hat. Aber es gibt eben ein konservatives Lager, das zurzeit durch eine CDU-CSU-Union abgebildet wird, die allerdings so als Schwestern durchgehen. Bei denen aber nochmal die Frage, wenn die CSU sich bundespolitisch aufstellen würde, ja, die Möglichkeit wäre auch bundespolitisch, die ganz starken rechten konservativen Kräfte sammeln könnte und die CDU könnte trotzdem in der Mitte marschieren und sie könnten das nicht als Schwestern, aber vielleicht Hand in Hand machen.
Aber das ist doch, man muss sich auch den Wahlkampf vorstellen. Dann würden die beiden ja Wahlkampf gegeneinander führen. Mhm. Und wenn man sich die CSU bundesweit vorstellt, also die Annahme, dass die jetzt so viele Stimmen bekommen, also wir haben das ja am Anfang unserer Sendung hier gehört, also ob wir im Norden wirklich bereit sind, die CSU zu wählen, die ja nun wirklich schon mit Bayern verbunden ist. Und da gibt es ja viele spezielle Dinge. Also wenn man diese Parteitage auch sieht, wie die in München stattfinden und sonst in Bayern, oder wenn man nach Wildbad Kreuth, wie das alles inszeniert wird, schaut. Also sowas würde in Hamburg nicht so stattfinden. Und da denke ich mal, also die Vorstellung, dass eine bundesweite CSU jetzt plötzlich so viele Stimmengewinne macht, die würde ich bezweifeln.
Gut, dann haken wir das Thema an dieser Stelle jetzt mal ab. Es ist wissenschaftlich widerlegt. Wilhelm Rülfing aus Minden, Westfalen ist am Telefon. Guten Abend.
Thema, ja. Möchte ich einmal erstmal sagen, ich bin also der Meinung, dass weder CDU noch SPD noch irgendeine andere Partei im Moment eine Alternative zu einem Kanzler hat gegenüber der Frau Merkel. Das ist das eine. Und da muss ich erstaunlicherweise feststellen, für mich, um es einfach zu nennen, dass die CSU offensichtlich in Herrn Söder mit einmal einen hat und strategisch viel moderner offensichtlich reagiert als das, was andere so wollen von anderen Parteien. Für mich hat die CSU den Herrn Söder als Gegenpart und hat das problemlos immer dargestellt gegenüber dem Herrn Söder. Unabhängig davon muss ich aber auch noch mal einmal sagen, was nicht jetzt zum Thema unbedingt gehört, aber dass ich es langsam wirklich nervig finde, dass die CDU immer als Mörderpartei für SPD und für alle anderen dient. Die anderen waren schwach und die CDU ist keine Mörderpartei.
Naja gut, als Mörderpartei
ist sie, glaube ich, am Ende. Aber ich finde, in Form von Herrn Söder hat die CSU mal bewiesen, dass sie offensichtlich moderner ist als andere Parteien. Die CDU hat keinen Alternativen als die Frau Merkel, die SPD hat überhaupt keinen. Ja, und die anderen, ich wüsste nicht, wer es tun sollte. Aber die CSU hat bewiesen, dass es geht. Und da sollte man vielleicht mal den Hut ziehen.
Nikolaus Neumeier als Redaktionsleiter der Landespolitik im Bayerischen Rundfunk. Können Sie das, Sie haben ja vorhin im Grunde gesagt, man sagt bei dem Söder klar schnell mal, der ist jünger, aber seine Thesen sind im Grunde ganz konservativ und manchmal auch sehr rückwärts gerichtet. Können Sie trotzdem verstehen, dass manche Leute sagen, naja, damit ist schon ein Stück weit Aufbruch dokumentiert?
Für mich ist da noch kein Aufbruch dokumentiert. Söder ist ja wirklich viele Jahre Teil des Kabinetts des politischen Establishments in der CSU. Und ich frage mich, was will er zum Beispiel für ein Angebot machen an die bayerischen Wähler? Es geht ja zunächst einmal ein Angebot an die bayerischen Wähler. Da ist ja auch noch nichts zu sehen. Wo möchte er denn hin eigentlich mit dem Land? Wo ist wirklich die inhaltliche Erneuerung, die natürlich jeder Kandidat verspricht, dass man es erneuern müsste? Also ich sehe da noch nichts. Da muss er erst mal liefern. Ich hätte es ganz interessant gefunden, wenn man zum Beispiel stärker über Manfred Webermann nachgedacht hätte, der Europapolitiker, der hat sicher noch nicht diese Stärke, um jetzt einen Parteivorsitz zu übernehmen. Aber da kommt doch schon eine inhaltliche Komponente auch rein mit europapolitischer Ausrichtung. Weniger dieses, wir ziehen uns eher zurück, wir schauen eher auf uns, wir sehen auf bayerische Interessen, sondern eben auch der Blick nach außen, den Weber schon auch immer wieder hineintransportiert hat, vor allem seit er auch stellvertretender Parteivorsitzender ist. Das wäre vielleicht eine Erneuerung, eine Modernisierung, die ich eher unterschreiben würde. Also Söder macht die CSU noch nicht modern.
Man könnte auch dazu nehmen, beispielsweise junge Politikertypen wie Blume, der die Grundsatzkommission und das Grundsatzprogramm entwickelt hat, programmatisch stark. Ich habe gewissermaßen der Führung über die Medien vor einigen Monaten schon den Tipp gegeben, doch es nicht auf eine Person zu konzentrieren, also entweder A oder B, sondern ein Führungsteam anzubieten, das dann diese Breite von Talenten anbietet. Ich will auch das Stichwort Weber aufnehmen. Bei der letzten Wahl hat Weber das beste Wahlergebnis für den Parteivorstand gehabt, deutlich besser als Seehofer. Also da ist eine Parteizustimmung da für andere als die beiden, Seehofer und Söder. Das könnte man ja alles aufnehmen und damit einen neuen Schwung in die Führung hineinbringen. Das hat man jetzt nicht gemacht, aber vielleicht kommt das ja noch. Jedenfalls wäre das mein Rat an die CSU-Führung.
Also Sie haben das über Medien gespielt, aber die haben offensichtlich nicht zugehört.
Ja, die
oder
hören
nicht, gelesen.
Nicht immer zu oder manchmal wollen sie dann noch weghören. Also das ist ja in Parteiführung so. Ich will aber meine Beobachtung von diesen Spitzenpolitikern einen anderen Gesichtspunkt noch hinzufügen. Diese Spitzenpolitiker haben ein Elefantengedächtnis. Die können ihnen noch genau sagen, worüber sie sich wegen einer Attacke durch den anderen Spitzenpolitiker vor 20 Jahren geärgert haben. Dann können die ihnen noch das genaue Datum nennen. Und ich kann Ihnen eins sagen, die beiden, Seehofer und Söder, werden da ja nichts vergessen, sondern die sagen jetzt aus taktischen Gründen, wir müssen es so und so machen. Aber in der inneren Seele der Politik werden die natürlich weiter verwundet sein. Und das wird außerordentlich schwierig, das jetzt in eine wirklich überzeugende Strategie umzuwandeln.
Christine Land, willst du heute noch was ergänzen?
Ja, wir stimmen ja nun alle überein, dass Herr Söder zwar jung ist, aber rückwärtsgewandt im Kopf und in seinem Programm. Gleichwohl zeigt sich hier bei der CSU, dass überhaupt darüber debattiert wird, über einen Generationenwechsel, dass wir hier ein Defizit bei den anderen Volksparteien haben, bei den anderen Parteien überhaupt, dass überhaupt gar keine Alternativen bei der jungen Generation da sind, dass überhaupt gar kein Nachwuchs richtig aufgebaut wird, jedenfalls nicht so, dass uns sofort jemand einfallen würde, wer wäre eigentlich Nachfolgerin, Nachfolger für unsere Bundeskanzlerin. Also da fällt uns erstmal ja niemand ein, da müssen wir nachdenken. Und ich denke, das ist ein wirkliches Problem, dass auch diese Wechsel immer so über die Bühne gehen, dass man denkt, naja, kann das nicht ein bisschen anders, also kann das nicht ein bisschen mehr Stil haben, ja. Wenn man denkt, ja auch in der CDU war das ja damals, also der Wechsel dann von Kohl zu Angela Merkel war ja auch nicht gerade schön. Also kann so ein Wechsel nicht irgendwo sein, dass man sagt, irgendwann muss man eben den Stab übergeben. Das ist ja ganz klar, dass die jetzigen Politiker eben älter werden und wir können also ja nicht, wir brauchen eben die junge Generation.
Das macht natürlich die Stärke der Kanzlerin aus. Wann immer jemand da etwas höher gekommen ist, auf sich aufmerksam gemacht hat, hat sie ihn oder sie wegbefördert und so weiter.
Ja, aber ist das im Sinne einer Partei eine Stärke oder ist das nicht eine Schwäche?
Nein, das ist natürlich Stärke oder Schwäche, das ist ein Machtspiel. Hm. Hätte sie die groß werden lassen und das, es wäre die Debatte dominiert worden über Jahre, da wollen wir doch X ranlassen oder so, wäre sie eine Lame Duck. Hm. Ihre Stärke besteht darin, dass sie eine sehr gute Krisenmanagerin ist, ihre Schwäche darin, dass sie keine Zukunftsstrategie anbietet und ihre weitere Stärke besteht darin, dass sie in diesem Machtspiel, also in den Personalien, außerordentlich stark ist. Ich habe neulich mit vielen Kollegen von Ihnen gesprochen, die mich zu einer Pressekonferenz eingeladen haben.
Muss ich Sie unterbrechen? Ist das wirklich ein Zeichen von Stärke, wenn man nicht in der Lage ist, über, wie lange regiert sie jetzt, 12 Jahre, glaube ich, über 12 Jahre zumindest einige Leute in seinem Schatten aufzubauen, von dem man sagt, die könnten auch mal aus meinem Schatten heraustreten.
Das hat bisher noch kein Bundeskanzler geschafft.
Ja, nun, aber es wäre ja schön, wenn sie die erste gewesen wäre.
Ja, aber das kann man durchaus nachvollziehen, weil sie nicht davon ausgeht, dass sie übermorgen aufhören soll, mhm, sondern dass das noch eine ganze Zeit lang läuft. Und wenn einer, wie damals Wulff beispielsweise, auf sich aufmerksam macht, ja, da wird er halt Bundespräsident. Wenn ein anderer Ministerpräsident, da wird er halt EU-Kommissar und so weiter und so fort. Und damit sind die aus den Füßen raus. Das darf man nicht einfach die Augen vor zumachen. Das gehört dort dazu. Und es hat noch kein einziges Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein Putsch gegen einen Kanzler geklappt. Das einzige Mal, als es versucht wurde, war 89 gegen Kohl und das waren Profis, Späth, Blüm und andere.
Wie war das bei Brandt?
Nicht geklappt. Brandt?
Ein leiser Putsch.
Nein, das war, weil Brandt so stark belastet war, dass Übereinstimmung war, der ist jetzt so nicht mehr zu halten. Das war kein wirklicher Putsch. Und die anderen Geschichten sind einfach, ich habe neulich Ihre Kollegen, 100 Kollegen gefragt, die, ja, wann ist es endlich mit Angela Merkel zu Ende? Habe ich gesagt, nennen Sie mir bitte den Nachfolger. Schweigen aller Kollegen. Schweigen.
Okay. Ja. So, wir wollen jetzt auch nicht über die Nachfolgefrage von Angela Merkel sprechen.
Ist
sondern,
aber interessantes Thema. Ne?
Das machen wir nächstes Mal. Ich finde das auch sehr interessant. Christine Lambert, Sie wollten eine Sache noch sagen. Es geht ganz schnell. Wir haben noch ein paar Hörer hier in der Leitung. Wollen wir auch noch hören, bitte. Ja,
ganz kurz. Ich finde es schon eine Schwäche für die Partei. Also es kann nicht nur um das Erhalten von Macht gehen. Und langfristig sehen wir ja, die CDU und CSU haben ja auch sehr viel verloren bei der letzten Wahl. Es ist schon auch eine Schwäche.
Am Telefon Joachim Kreinkamp aus Neustrelitz. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Also ich bin ein bayerischer Mecklenburger und ich war 60 Jahre habe ich in Bayern gelebt und ich bin in die alte Heimat zurückgezogen. Jetzt zu Bayern und die CSU. Viele haben die CSU gewählt, weil sie die Sozialdemokraten, die SPD nicht liebten und die FDP auch nicht. Also wählen wir die CSU. Das ist das eine, so aus Verlegenheit. Mhm. Und zum Zweiten, Bayern besteht aus 3 Stämmen. Bayern, Franken und Schwaben. Und die Franken haben sich in Bayern immer zurückgesetzt gefühlt. Und der Seehofer und der Franke, da ist dieser innerliche Stammesgegensatz da. Und jetzt sind die Franken, sie versuchen jetzt, dass sie auch in den Mittelpunkt in Bayern mehr zu sagen haben. Und die Dominanz von den Bayern wird jetzt etwas zur Seite gedrängt. Und die CSU hat viele Erwartungen, gerade der ländlichen Bevölkerung, nicht erfüllt. Es geht um die dritte Startbahn von München und er hat im Gebirge sehr unglückliche Entscheidungen getroffen, zum Beispiel Naturschutzgebiete oder Naturschongebiete. Da hat er gesagt, darf eine Seilbahn gebaut werden in Riedberger Horn. Das hat den Herrn Seehofer geschwächt.
Also Sie glauben im Grunde, dass die Franken, zu denen ja Markus Söder gehört, jetzt über diesen neuen Ministerpräsidenten endlich ein Stück weit mehr Einfluss erstmal in Bayern möglicherweise, aber auch bundespolitisch nehmen können. Okay. Ja, vielen Dank, Joachim Kreinkamp aus Neustrelitz. Jetzt kommt Markus Sager, nicht Söder, Markus Sager aus Schleswig. Guten Abend, Herr Sager.
Ja, guten Abend. Und zwar hätte ich eine Frage zum einen beizutragen. Ich bezweifle nämlich ein bisschen, dass dieser Machtkampf bei der CSU überhaupt beseitigt ist. Denn wenn ich diese Statements im Fernsehen verfolgt habe, zum Beispiel von Frau Aigner und Herrn Herrmann, dürften die nicht sehr glücklich sein über die Situation im Moment, weil sie ja doch etwas übergangen worden sind. Insofern ist das glaube ich, ein Burgfrieden, der nicht so wahnsinnig lange hält. Und Gerd ist innerhalb dieser Partei noch sehr lange nach und ist da so mit Frieden nicht zu rechnen. Zum Zweiten finde ich den bundespolitischen Einfluss eigentlich viel zu hoch für die CSU. Vor allen Dingen im Moment sehe ich eigentlich, es wurde in Ihrer Sendung angesprochen, wo sind die Zukunftsperspektiven? Auch im Moment nimmt man die CSU medial vor allen Dingen mit dem Thema Flüchtlinge wahr. Und gerade dieses Thema besetzt ja nun sehr stark die AfD und wählen dann die Wähler im Zweifelsfall die AfD und eben nicht die CSU in Bayern. Was ich sehr schade finde und ich würde der Bundesrepublik und insbesondere den Bayern eigentlich auch sehr gönnen, dass sie mal für einen demokratischen Wechsel sorgen. Und zwar nicht rechter, sondern einfach mal linker, weil es einfach gut tut, dass diese alten ausgetretenen Pfade in Bayern sich doch mal etwas ändern und diese ewig besetzten Positionen dann doch mal durchmischt werden und dort neue Strukturen entstehen.
Ja, vielen Dank nach Schleswig zu Markus Sager. Wir haben uns eine Mail bekommen von Hans-Jürgen Nimczek aus Krefeld. Die will ich nicht vorenthalten. Der scheint jemand zu sein, der Markus Söder durchaus, auch wenn er nicht in Bayern lebt, unterstützen würde. Sehen wir mal das Positive. Deutschlands größtes Problem ist zumindest nach Meinung von Hans-Jürgen Nimczek die Zuwanderung. Im ersten Halbjahr 2017 sind etwa 390.000 Menschen nach Deutschland gekommen. Hierzu fordern fast alle Parteien noch den Nachzug. Die Zahl scheint mir jetzt etwas überhöht. Herr Söder ist strikt gegen diese Entwicklung und darauf baue ich und unterstütze ihn. Also es gibt tatsächlich Unterstützer von Markus Söder auch außerhalb Bayerns. Und wie wir ja wissen, gibt es tatsächlich ja auch durchaus mehrere Wählerinnen und Wähler, die gesagt haben, also eine CSU bundesweit wäre für uns möglich. Wir wollen trotzdem jetzt nochmal über die Folgen für die Bundespolitik sprechen. Nun kann sich ja Markus Söder im Grunde als kommender Ministerpräsident eigentlich nur darüber profilieren, dass er irgendwo medial in Erscheinung tritt. Das ist in München, in Bayern zurzeit nicht so ganz einfach. Nikolaus Neumeier, können Sie sich denn vorstellen, als landespolitischer Experte, dass sich Markus Söder jetzt tatsächlich in den ersten und weiteren Monaten bis zur Landtagswahl dann tatsächlich auch in Berlin in diesem neuen Team, was da gebildet werden muss für die nächsten Gespräche, die anstehen, profilieren wird, indem er extreme Positionen vertreten wird und damit auch noch mehr Druck auf die Kanzlerin und auf Horst Seehofer ausüben wird, die ja bisher zumindest bei den Verhandlungen doch relativ einig waren offensichtlich. Wird da jetzt neuer Druck entstehen in Berlin durch Söder?
Ich weiß noch nicht. Ich würde es ihm sonst zutrauen, also dass er eigentlich schon noch versucht, pointierte wie Seehofer aufzutreten. Ich denke, im Moment diszipliniert eher so das Wissen darum, dass niemand in der CSU, aber auch niemand in der Bevölkerung den beiden diesen Friedensschluss jetzt wirklich abkauft. Von daher denke ich schon, dass sich Söder auch in dieser Gruppe jetzt nicht mit besonderen Äußerungen hervortun wird. Er ist ja auch jetzt offiziell mit dabei, was ja zunächst absurd war bei den Jamaika-Verhandlungen, weil Seehofer ihn da nicht dabei haben wollte. Auch zum Thema Finanzen dürfte nicht der Finanzminister verhandeln, sondern ein Oberbürgermeister aus Augsburg. Also das war schon etwas schräg. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Und beide haben ja auch schon gesagt oder angedeutet, damit das Ganze halbwegs gut geht, dieses Verhältnis, die haben ja noch überhaupt keine Arbeitsplattform, keine vertrauensvolle, kann es eigentlich nur so funktionieren, dass Söder sich komplett auf Bayern konzentriert, dieses Spiel unterlässt, von Bayern gegen Berlin zu schießen, nur nach dem Motto, die können es nicht und wir hätten da noch einen deutlich besseren Vorschlag, und eben Seehofer die bundespolitische Bühne bespielt. Dass Söder dabei sein muss bei den Gesprächen jetzt mit der SPD, ist klar, wenn er künftig die Verantwortung für die Landespolitik hat.
Ja, das sehe ich auch so, aber Sie müssen gleichzeitig sehen, vorhin in der ersten Überlegung klang so durch, ja, der muss mal medial dann aktiver werden. Der war sehr aktiv medial. Ja. Wenn Sie mal Talkshows verfolgen, da war der einer der häufigsten Teilnehmer an Talkshows bundesweit und hat da auch humorvoll was zu lachen gesagt und dies und jenes. Also das ist ja durchaus seine Stärke. Ich darf am Rande mal darauf hinweisen, seine Kommunikationsabteilung, die er aufgebaut hat, ist die professionellste, die Sie auf so einer Landesebene überhaupt beobachten können. Und das trägt natürlich dazu bei, dass er einen weiteren Schritt macht. Als er die aufbaut, da habe ich natürlich als Politikwissenschaftler auch sowas beobachtet. Es kommt doch am Ende nicht nur darauf an, ob der die Finger richtig krümmt oder nicht, sondern wer da noch weiter im Apparat das alles mitmacht. Und dann stelle ich auf einmal fest, der engagiert da Leute, die eine andere Schuhgröße tragen als die üblichen in solchen Kommunikationsstellen. Und die haben entsprechend mitgeholfen.
Trotzdem hatte man ja das Gefühl, dass Markus Söder in den letzten Monaten, auch gerade was eben das Verhältnis zu Horst Seehofer anging, auf dem Abstellgleis, auf dem Wartegleis, auf der Ersatzbank saß und von da natürlich versuchen musste, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Das hat er in den letzten Monaten zumindest gefühlt eher etwas zurückhaltend gemacht. Christine Landfried, können Sie sich vorstellen, dass der jetzt, wenn er jetzt wirklich mit diesem Amt demnächst möglicherweise gesegnet wird, nehmen wir es mal als eine Segnung an, dass er jetzt tatsächlich nochmal neu auftritt und eine ganz andere Positionierung vornimmt, weil er sagt, jetzt habe ich demnächst Verantwortung und jetzt muss ich eben auch Gesicht zeigen und zwar richtig Gesicht zeigen?
Ich gehe davon aus, denn auch die ganze Zeit, wenn er auch nicht so viel aufgetreten ist, und ich würde sagen, er ist ja auch in Talkshows und so weiter und bei den Sondierungen aufgetreten. Aber wir wissen ja nicht, was sich im Hintergrund abgespielt hat. Da wird er schon eine große Rolle gespielt haben. Und jetzt wird man erst mal erleben, dass eine Weile ein bisschen Ruhe ist, weil natürlich, klar, jetzt muss erst mal ein bisschen Glaubwürdigkeit in das Spiel reinkommen. Aber dass natürlich, wenn er dann wirklich Ministerpräsident wird, dass er sich da bundespolitisch einmischt, also das würde ihm überhaupt gar nicht entsprechen, wenn er das nicht tut. Also er ist nicht der Typ, der sich zurückhält, ja, wenn er Macht ausüben kann.
Nikolaus Neumeier, gibt es denn für einen künftigen Ministerpräsidenten zurzeit in Bayern viel zu tun? Also sind da Baustellen, von denen man sagen kann, da kann man sich profilieren, jetzt auch sichtbar profilieren für die bayerischen Wählerinnen und Wähler?
Würde ich schon sagen. Ich finde das Thema Digitalisierung, das Söder ja eigentlich auch schon teilweise mitverantwortet hatte. Er hat ja Förderbescheide in jede Gemeinde persönlich getragen. Da ist noch viel zu tun. Es gibt noch viele Ecken in Bayern, da haben sie eben noch kein schnelles Internet. Und das große Thema Wohnungsproblematik. Die CSU nimmt ja für sich in Anspruch, dass sie dieses schöne Bayern ein Stück weit mitgestaltet hat. Aber in den Metropolen können sich viele Menschen dieses schöne Bayern nicht mehr leisten, weil eben die Mieten exorbitant steigen, weil die Immobilienpreise explodieren. Und da gäbe es schon viel zu tun. Das ist auch, finde ich, eine originäre Aufgabe, der sich auch ein Landespolitiker durchaus widmen könnte.
Wir wollen von unseren drei Gästen noch mal eine abschließende Perspektive haben für die jetzt folgenden Verhandlungen, die es ja geben wird. Ergebnisoffen, wie die SPD bisher immer betont hat, der Machtwechsel in München. Was ist jetzt von der neuen CSU zu erwarten? Was glauben Sie, Professor Werner Weidenfeld, was wird das jetzt für Auswirkungen auf Berlin haben in den nächsten Tagen? Wir haben im Grunde ein Stück weit darüber gesprochen. Wird es jetzt ein schwierigeres Pokern geben in Berlin oder eins, bei dem man sagt, okay, mit Seehofer in dieser neuen Rolle, die er jetzt weiß, kann man im Grunde gut verhandeln und dann kriegen wir das schon irgendwie zu einer wie auch immer gearteten Lösung, möglicherweise große Koalition, was ja die Union will.
Also Sie müssen jetzt immer sagen, Seehofer, Söder. Na, wenn Sie nur noch von einem reden, dann ist es etwas zu kurz gegriffen. Und ich gehe davon aus, dass die CSU konstruktiv da auftritt. Also nicht, jetzt vernichten wir ja alles, was uns nicht behagt. Und gleichzeitig natürlich ihre eigene Position, dass der Freistaat was Besonderes ist und dass man möglichst viel vom Freistaat auch übersetzen sollte auf Bundesebene. Das wird sie tun, weil sie nur vor einem solchen Hintergrund auch in Bayern erfolgreich sein kann. Und Angela Merkel kennt die doch inzwischen alle ganz gut. Also die wird mit nichts zu überraschen sein und beide Parteien haben ein Interesse daran, dass es relativ bald zu einer stabilen Regierung kommt. Die Bundesrepublik Deutschland kann nicht sagen, wir haben ein Interesse, möglichst instabil zu bleiben und dass wir möglichst lange nur eine geschäftsführende Regierung haben. Das bringt nichts und die Ungeduld der Mitbürger wächst auch. Und das wird ja von den Politikern entsprechend beobachtet.
Christine Landfried, sind wir dann tatsächlich ein Stück weit doch von der CSU abhängig? Also wenn die jetzt sozusagen da, was Ihr Kollege gerade gesagt hat, einbringt, dann müssen wir ja im Grunde sagen, also bundespolitisch geht tatsächlich eine ganze Menge, nur weil die CSU dann zufriedengestellt werden muss.
Ja, sie werden schon eine Rolle spielen und es wird natürlich doch auch schwierig werden für die CDU, egal wie das jetzt ausgeht, welche Regierung wir haben werden, weil sie natürlich auf der einen Seite mit einer SPD rechnen muss, die jetzt sehr viel verlangt, auf der anderen Seite mit einer CSU, die diese sehr rückwärtsgewandte Position von Söder jetzt doch stärker vertreten wird. Also ich denke, für die Bundeskanzlerin wird es jetzt noch schwieriger.
Nikolaus Neumeier, was ist Ihre Perspektive für die nächsten Wochen, Monate?
Einfacher wird es nicht in Berlin, das sehe ich auch so. Das ist eine Schicksalsgemeinschaft, eigentlich aus Wahlverlierern, die da vielleicht eine Koalition bilden kann. Und der Preis wird ohnehin hoch sein, den sich die SPD, also wenn die SPD eintritt, den die SPD verlangen wird. Und ich finde es in Bayern spannend. Momentan sind alle ermattet, würde ich mal sagen, von diesem ganzen langen Machtkampf. Die wollen jetzt deswegen mal Ruhe haben. Aber wenn Söder mal Ministerpräsident ist, dann wird man sehr genau auf Umfragen sehen. Und Söder hat eigentlich nur einen Schuss frei. Das ist bis zur Landtagswahl im Herbst. Wenn die dramatisch verloren wird, dann werden die Messer sicher wieder aus den Jacken geholt und die Sägen wieder aus der Werkzeugkiste.
Aber jetzt ist erstmal Weihnachtsruhe auch in München oder Adventsruhe. Der Machtwechsel in München. Was ist von der neuen CSU zu erwarten, vor allen Dingen auch bundespolitisch? Das war die Frage, die wir heute mit Ihnen erörtert haben. Vielen Dank für Ihre vielen Anrufe, für Ihre E-Mails. Danke für die vielen Anregungen, die da drin standen. Dank auch an Professor Werner Weidenfeld. Er ist Direktor am Zentrum für angewandte Politikforschung an der Uni München. An Nikolaus Neumeier. Er ist Redaktionsleiter Landespolitik im Bayerischen Rundfunk für den Hörfunk dort. Und Professor Dr. Christine Landfried. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Dozentin an der Hertie School of Governance in Berlin. Die Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.